Wenn wir also wieder in unser Kapitel 19 im dritten Mosebuch gehen, da geht es dann speziell um dieses Thema Sexualität, da werden wir am Anfang erstmal eine erstaunliche Entdeckung machen. Ich lese uns wieder die ersten Verse. Und der Herr redete zu Mose und sprach, und zu den Kindern Israel sollst du sprechen, jedermann von den Kindern Israel und von den Fremdlingen, die in Israel weilen, der von seinen Kindern dem Molech gibt, soll gewisslich getötet werden. Das Volk des Landes soll ihn steinigen. Und ich werde mein Angesicht wieder selbigen Mann richten und ihn ausrotten aus der Mitte seines Volkes, weil er von seinen Kindern den Molech gegeben hat, mein Heiligtum zu verunreinigen und meinen heiligen Namen zu entweihen. Und wenn das Volk des Landes seine Augen irgend verhüllt vor selbigen Mann, wenn er von seinen Kindern dem Molech gibt, sodass es ihn nicht tötet, so werde ich mein Angesicht wieder selbigen Mann richten und wieder sein Geschlecht und werde ihn und alle, die ihm nachhuren, um dem Molech nachzuhuren, ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Und die Seele, die sich zu den Toten beschwören und zu den Wahrsagern wendet, um ihnen nachzuhuren, wieder selbige Seele, werde ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. So heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott, und beobachtet meine Satzungen und tut sie, ich bin der Herr, der euch heiligt. Zwei Dinge werden hier angesprochen. Was ist das? Was hat das mit Sexualität zu tun?
Herr Wollau, was ist das denn für ein Gott gewesen, den man da angebetet hat oder geopfert hat? Was ist das denn?
Das war der Hauptgötze der Kanaaniter. Müsste man sagen, der Palästinenser Vorläufer, der ganz, ganz frühen. Der dort verehrt war, der hatte folgende Gestalt und Funktion. Das war ein großer bronzener Götze, der innen hohl war. Der hatte, ich sage das mal ganz grob, vielleicht so die Gestalt eines aufrecht sitzenden Hundes. So kann man sich das mal ganz grob vorstellen. Und in dem wurde ein Feuer geschürt innen. Und in das Maul wurden die überzähligen Kinder geworfen. Und wenn man das vergleicht mit der Praxis der heutigen Abtreibung, dann gibt es eine grausige Übereinstimmung. Die werden nämlich, sofern sie nicht zu irgendwelchen Medikamenten verarbeitet werden, die Föten verbrannt. Die abgetriebenen Kinder. Und ich glaube nicht, dass das zufällig ist, dass das an den Anfang gerückt ist, bevor überhaupt sexuelle Verfehlungen benannt werden, wird eine Sache im Vorfeld benannt. Und zwar ist es das, was man Gebotenregelung nennt. Ich meine nicht, das ist also meine persönliche Meinung, dass die katholische Form der Gebotenregelung es übertreibt. Katholiken ist es in jeglicher Hinsicht untersagt, also nach der katholischen Lehre, eine Fruchtbarkeitsbegrenzung innerhalb der Ehe zu treiben. Das heißt, jegliche Form der Verhütung ist als falsch und antigöttlich gebrandmarkt. Das halte ich für nicht korrekt. Und darüber vergisst man häufig, dass eigentlich das Eigentliche dieser Großkirche, die den Embryonenschutz im Moment als einzige maßgebliche Kirche in unserem Land noch, und nicht nur in unserem Land, sondern weltweit aufrechterhält. Aus der Verantwortung vor Gott, das muss man den Katholiken lassen, wird überall gelehrt, dass der Respekt vor dem werdenden Leben und vor der schöpferischen Kraft des Menschen, also des Ehepaares, an erster Stelle steht. Wenn man bedenkt, wie kurz das erst zurückliegt, das sind also noch keine 30 Jahre, dass geboten Regelung im Sinne der Abtreibung überhaupt straffrei ist und wie vehement und endgültig das heute also erkämpft ist und wie weit das geht, dass man zum Beispiel Ländern, die Embryonenschutz in der Weise haben, dass Abtreibungen noch verboten sind, die Entwicklungshilfe streicht. Der kann daran ablesen, was für eine Erosion moralischer und lebensschützenden Regelungen wir im Moment ausgesetzt sind. Ich halte das für eine gefährliche Entwicklung. Und zwar gerade auch unter dem Gesichtspunkt, was Gott hier in diesem ersten Abschnitt dem Volk Israel mitteilt. Das gilt, er sagt ausdrücklich, das gilt für euch und alle, die sich bei euch aufhalten. Es soll der Mensch ausgerottet werden, der sein Kind diesem Götzen opfert. Wenn sich das ganze Volk belatschern lässt oder nachlässig wird und das nicht mit dem Tod bestraft, dann werde ich, sagt Gott, mich gegen diesen Mann und seine ganze Sippe aufmachen. Wisst ihr, was das heißt? Also sein Geschlecht, seine ganze, also sein ganzes Vaterhaus, das ist das, was damit gemeint ist, also die ganze Großfamilie. Das bis auf den heutigen Tag, und ich bin wirklich überzeugt davon, Gott die Schwächsten, eben auch die Kinder im Mutterleibe, recht. Und wenn man sich manches Mal fragt, wie kann in einer bestimmten Familie so viel Unheil widerfahren? Es gibt ja so gehäuftes Unglück. Dass welche zu Tode kommen, dass praktisch niemand richtig alt wird aus einer Familie, dass selbst wenn die gläubig werden, die sehr von Krankheiten geplagt werden und kommen einfach nicht auf die Beine, verändert sich nicht dauerhaft was, dann ist das einer der Punkte, auf die man immer achten muss, auch in der eigenen Lebens- und Familiengeschichte, gibt es Mord und gibt es Abtreibung. Das ist nämlich als Blutschuld etwas, was Gott bis über viele Generationen an den Betroffenen heimsucht. Wir erleben das in der Seelsorge zum Beispiel häufig, wenn Großväter oder Urgroßväter eine aktive Rolle im Nazireich gespielt haben, Juden auszurotten, oder eine Lust hatten am Soldatsein, nicht in der Weise, dass sie in Kampfhandlung verwickelt waren. Das halte ich für eine wirklich im Ernstfall noch komplett entschuldbare Handlung. Aber ein Beispiel. Als wir nach Cancun gezogen sind, ich nachher noch die Leute kennengelernt habe, war ja praktisch jeder, der ein Alkoholproblem hatte, auch für mich ein Mensch, mit dem ich zu tun gekriegt habe. Und da ist mir aufgefallen, ein ganz verkommener Mann, der mit seiner Frau ganz runtergekommen ist, hat einen sehr respektablen Vater. Der hat immer was auf sich gehalten, der galt was im Ort. Ich hatte mit dem häufig zu tun, weil er ein Geschäft hatte. Und da begegne ich eines Tages der Situation, dass er sich mit allen anderen aus seiner Altersgruppe unterhält. Er war zu der Zeit so kurz vorm Rentenalter, Mitte der 80er. Und die beiden Männer kommen ins Schwärmen. Die müssen entweder in derselben Einheit gedient haben im Dritten Reich oder zumindest waren die an derselben Front. Und der Vater von diesem runtergekommenen Mann entpuppte sich dort als Panzerkommandeur, also nicht nur Panzerkommandant, sondern als Offizier eines Panzerregimentes oder sowas, und hat sich mit dem anderen also begeistert unterhalten, wie sie die Russen zusammengeschossen haben, und zwar nicht im Kampf, sondern auf den Dörfern und wie sie mit den Frauen und Kindern umgegangen sind. Ich war sowas von geschockt, mir hat es die Sprache verschlagen, und gleichzeitig wusste ich, warum sein eigener Sohn so einen fürchterlichen Niedergang hinlegt. Das sind Dinge, wo Gott seine Hand drauf legt, die er mit Sicherheit nicht einfach so vorbeigehen lässt. Dieser Mann, wenn er nicht umkehrt, geht zur Hölle und setzt seine ganze Familie der Zerstörung aus. Er selber kann sich durchaus noch passabel halten. Aber so wirken solche Abweichungen von der Ordnung Gottes. Ich habe viele Leute im Gegenzug erlebt, die auch gekämpft haben und die zutiefst unglücklich darüber waren, die entweder nie darüber gesprochen haben oder ich habe das ganze Gegenteil erlebt, ein Mann, der ist körperlich und psychisch krank geworden, weil er kämpfen musste. Vielleicht war er auch irgendwie an Geiselerschießung oder sowas beteiligt. Er hat nie über den Inhalt gesprochen, aber egal was war, egal welches Thema kam, nach einer Viertelstunde war er an dem Punkt, wir waren ja nicht schuld. Also der hat einen Zwang gehabt, immer wieder sich zu rechtfertigen über das, was damals passiert ist. Auch das war schon 40 Jahre her gewesen.
Ja, ich so ein bisschen bei meinem Papa. Ich hatte mich damals gewundert, wo ich das erste Mal überhaupt mit dem Glauben konfrontiert wurde, habe ich ein Bild bekommen über die ganze Geschichte Jerusalem, Israel überhaupt. Und das habe ich richtig aufgefressen sozusagen. Und dann wurde mir klar, warum das Volk und jetzt diese ganzen Kämpfe, und das habe ich versucht, meinem Papa damals zu erklären, da hat er auf einmal losgeflucht, ja, die Jugendliche. Und ich habe bei der ersten Polenfeier hat mir Gott ja offenbart, da wusste ich, dass eben in unserer Ahnenreihe ein Nazi, also und auch noch jemand, also der ist damals mit der Oma von meinem Papa fremdgegangen. Der Nazi, und dann wusste ich auch, warum uns die Erstgeburt genommen wurde und warum er so schimpft. Und dann habe ich das mal meinem Papa erzählt. Und ich sage, so und so ist das. Und deswegen musste auch Oma so sterben und Mutti hat die Erstgeburt verloren. Und dann hat das geläutet, so, das Kind war ja gar nicht von mir. So, und ich habe ja gar keinen Hass auf die Juden, aber ich merke, jetzt hat sich das gelegt, nachdem ich das alles so vor Gott gebracht habe.
Also das ist ein wichtiger Punkt. Ich sage das nochmal als Hilfestellung für die eigene Aufarbeitung der Lebensgeschichte. Wenn solche Dinge stattgefunden haben und jetzt in der Vergangenheit, in der Familiengeschichte, und die Betroffenen haben nicht Buße getan, sind nicht umgekehrt davon, dann ist das eine Belastung auch für die kommenden Generationen. Ja?
Also die Frage dazu, ich habe zu meinen Großeltern bzw. Großvätern, die nicht so Verhältnis oder ähnliches Verhältnis gehabt wie zu meinem Großonkel. Und wenn ich, das hat mich meine ganze Zeit lang Schule, das reicht so zu gestellt, hat er wohl nicht schon gemacht. Und der Krieg war und immer zu dieses, immer hat ihn dann mal drauf angesprochen. Man geht auch nur gut, man musste doch eigentlich nicht. Und da ging nichts anderes, aber es hat natürlich gekämpft, haben wir haben uns auch gegenseitig geholfen, egal wo sie an der Front waren und der war. Ich weiß nicht, wie das bei meinen Großeltern war. Macht das einen Unterschied? Weil es ist ja so von der Erbreihe ja schon was anderes.
Also, den Unterschied macht es, denke ich mal, darin, dass du von Anfang an dich zu solchen Mann gezogen fühlst. Ich kenne es in meiner Geschichte. Meine ganze Familie war dankbar, dass der Opa väterlicherseits eine Körperbehinderung hatte und deswegen nicht in den Krieg brachte. Der hatte als Junge eine Kinderlähmung gehabt, hatte wirklich einen komplett gelähmten Arm, hat also alles einhändig gemacht, hat sich sehr geschunden, hat im Bergbau gearbeitet dabei, aber war dadurch nicht wehrtauglich. Und die ganze Familie, er selber, hat das dankbar angenommen von Gott. Und der andere Opa, der hat sich als Junge, als 15-Jähriger, bewusst Jesus Christus zugewendet und hat dann seinen Glauben sehr frühzeitig offen gelebt und hat von vornherein gesagt, im Dritten Reich, die wurden ja dann zwangsverpflichtet, zum Dienst eingezogen, alle jungen Männer mit 30 wurde dienstverpflichtet, und die hatten alle Schließausbildung, ganz normal, er war ein sehr sicherer Schütze, hat also die goldene Schützenschnur. Und dann sollte er auch so ein Schützenbataillon zugeteilt werden und hat gesagt, nee, das kann er nicht machen, er macht das nicht. Ja, wie kommt er drauf, er ist doch ein guter Schütze. Nein, er ist Christ und er wird nie auf Menschen schießen. Und man denkt ja immer, dass dann hätte irgendwie KZ oder sonst was gedroht. Aber das wurde im Dritten Reich respektiert. Er hat gesagt, ich bin gerne bereit, dem Staat zu dienen, weil das in der Bibel steht. Aber lasst mich lieber Menschen helfen, als dass ich auf sie schieße. Ich will Sanitäter sein. Nun hat er eine Sanitäterausbildung gekriegt. Er war vorher schon Betriebssanitäter. Und ich weiß, wie aktiv er Gott gedankt hat, auch noch Jahrzehnte später, dass er niemals auch in die Verlegenheit kam, auf Menschen zu schießen aus Furcht. Das wäre ja trotzdem eine Möglichkeit gewesen. Die waren ja immerhin bewaffnet. Und er hat zum Beispiel Verwundetentransporte begleitet, als ich sage mal, begleitender Sanitäter, also als Krankenpfleger und als Wache. Das sollte haben, wurden nicht extra abgestellt, das haben die Sanis dann zu tun gehabt. Und sie waren in Frankreich im Partisanengebiet und es war für ihn immer ein Gebetsanliegen, vorneweg, wenn die solche Transporte fahren mussten, Herr, bewahre mich, dass ich nicht auf Menschen schießen muss. Und er war stolz darauf, dass er im ganzen Krieg zweimal nur in die Luft geschossen hat. Und zwar wurden sie zum Beispiel angegriffen, obwohl sie gekennzeichnet waren als Rotkreuzfahrzeuge. Das war zu der Zeit im Zweiten Weltkrieg immer noch eigentlich respektiert. Da wurde nicht drauf geschossen. Aber Partisanen haben das eben auch als ein Ziel gesehen und haben die angegriffen. Und er hat in die Luft geschossen und gemerkt und gesagt, dann hörte die Schießerei auf. Ihr braucht praktisch nur zu zeigen, dass sie bewaffnet sind und schon haben sie sich zurückgezogen. Und das war so ein ganz praktisches Beispiel, wie Gott seine Leute bewahren kann und will. Und ich habe jemand anders in der ferneren Verwandtschaft, einen Großonkel gehabt, der ist später erst deutlich geworden, nach dem Krieg. Der war an der Front, der hat gekämpft. Der hat als einer von 80 in Vollgriffer Stellungsbunker überlebt. Die waren also 80 Leute da drinnen an der Front und dann haben die einen Granaten- oder Bombenvolltreffer gekriegt und dann sind nur drei Leute lebendig rausgekommen. Er hatte viele Verwundungen und er ist bis zum Lebensende nicht ruhig geworden da drüben. Das war also ganz schlimm. Ich war bei denen als Kind oft. Aber selbst wenn er mal Mittagsruhe gemacht hat am Wochenende, ist er hochgeschreckt und hat geschrien. Und das ging sein ganzes Leben lang. Diese Traumatisierung, und zwar nicht nur von dem, was man erlebt hat, sondern auch was man getan hat, ist so gravierend, dass ein Mensch darüber kaum zur Ruhe kommt. Inzwischen ist das allgemein bekannt. Ganz krass ist es durch den Vietnamkrieg gekommen. Da sind die bis heute Vietnamkämpfer nicht mehr normal geworden. Also die sind durchgedreht, die sind irgendwie in die U-Bahn-Schächte abgewandert, die durchleben immer noch ihren Horror, den sie mal im Dschungelkrieg hatten. Die kommen nicht mehr zur Ruhe über dem, was ihrer Seele angetan ist. Das ist also das, was ein Krieg mitmacht. Genau, Franz Schadier hat es selber erzählt, genau. Jahrelang nicht zur Ruhe gekommen da drin. Und das darf man nicht unterschätzen, dass eine Blutschuld solche Spuren im Leben eines Menschen hinterlässt, die man sich sonst hier nicht vorstellen kann. Entweder stumpft ein Mensch komplett ab. Ich habe solche Leute erlebt. Wir haben ja viele Jahre, machen es heute noch, Kontakt in die Haftanstalten und Leute, die andere umgelegt haben, wenn sie nicht wirklich umkehren vor Gott, sind so abgestumpft, dass sie es auch ein zweites und ein drittes Mal machen. Und wer das hinter sich hat und wer daran lässt, also der braucht die Gnade Gottes. Es gibt ja auch viele Gottesmänner, die Männer des Blutes waren. Zwei berühmte, wer?
Mose
hat einen Mann erschlagen. David hat mehrere umgebracht. Paulus war beteiligt an der Hinrichtung von Stephanus. All diese Dinge schließen nicht grundsätzlich aus, oder wer einmal in sowas verwickelt war, ist damit nicht auf Lebenszeit disqualifiziert.
Es geht ja mir genauso, ich bin auch an dem Tod einer Seele daran beteiligt gewesen, meine Schwester, ja, ich habe sie damit befürwortet, dass sie das Kind abhält damals. Und dann bin ich manchmal heute noch total
Aber das ist, ihr Lieben, einfach bedeutsam und wichtig. Und was ist hier noch auffällig? In diesem ersten Abschnitt ist noch, also in dem Zusammenhang mit dem Umbringen von Kindern, ich nenne das mal mit der besonderen Form von Spätabtreibung, die damals praktiziert wurde. Was ist dabei auffällig? Ja, das ist noch ein zweiter Gedanke. Es ist noch was viel Grundlegenderes. Ja?
Das heißt hier in Vers 3, wenn man sich einmal angesichts gegen diesen Mann richten.
Genau.
Also von der Frau mit dem Regen.
Genau. Und das heißt später nämlich nochmal. Das ist, genau. Gegen diesen Mann. Ich merke, dass es auch unter Christen eine große Abstumpfung gibt, gerade im Blick auf Abtreibung, dass Männer so cool drüber weggehen, habe ich ja nichts mit zu tun. Und das stimmt nicht. Gott macht den Mann dafür verantwortlich. Grundsätzlich, wenn in der Abtreibung geschieht, dann ist immer der Mann der Verantwortliche, nie die Frau. Denn, ich sage mal, eine Frau wird ein Kind austragen, wenn sie auch nur die geringste Chance hat, dass der Mann zu ihr steht.
Ja, und das hat meine Mama auch gemacht.
Ja.
Die hat mir auch auf dem Stuhl sagte, warte mal, erzählt wie sie da noch, lasst mir mein Kind. Die Narkose, schon die Narkose oder was
ja. Gekriegt hat. Also ich habe ja manche Frau, die eine Abtreibung hinter sich hat, auch seelsorgerlich begleitet. Diese Verbundenheit der Frau mit dem Kind ist so tief und so endgültig.
Aber was ist, wenn die Frau ausgeht, ne?
Moment.
Ja. Was ist, wenn die Frau allein ist? Ja, das ist gut.
Ja. Eben. Das heißt, da hat der Mann sich frühzeitig entzogen schon, ja?
Wenn der Vater mit dem Kind nichts zu tun hat, mit der Mutter auch nicht mehr, dann ist die Mutter auch dafür allein.
Nee, das bleibt trotzdem. Nicht damit zu tun haben, also ich sag mal, eigentlich geht es ja nicht. Dann muss ich vorneweg mich distanzieren. Wenn ich aber Sexualkontakt mit einer Frau erst vollzogen habe, oder schon wenn ich das anstrebe, dann habe ich als Mann volle Verantwortung. Das sage ich mal gerade hier allen Männern, die hier unter uns sind. Die Verantwortung, also die letzte Verantwortung für Sexualität und ihre Folgen liegt immer beim Mann. So hat Gott es eingerichtet. Das ist eben der Vorteil, den man hat, wenn man Haupt ist. Man kann das auch als Nachteil bezeichnen. Aber das ist unsere Position als Männer.
Deswegen, ich weiß noch, warum mein Schwager, ich erst noch nicht verheiratet mit meiner Schwester, aber warum da so viel Segen von Gott erfährt, obwohl ich ihm so nicht ausstehen kann, weil er wirklich voll gegen Gott ist und ich habe das so gemerkt, wie der gesegnet ist, auch im Leben, der hätte schon tot sein können, weil er damals, wo meine Schwester wieder schwanger war, diesmal von ihm, er sagt, das Kind wird nicht, also er hat richtig um das Kind und die Kinder gekämpft und das merke ich richtig, wie dadurch die beiden so einen Segen erfahren
selbst wenn er ungläubig ist. Ja. Und deswegen, ihr Lieben, Gott ist an der Seite der Schwachen. Und die Ungeborenen sind die Allerschwächsten. Gott ist an der Seite dieser Kinder. Es kann sein, dass sein Zorn auch auf dem Kind liegt, von Mutterleib an. Das gibt es. Ja? Dieses Kind des Ehebruchs, das David mit Bathsheba gezeugt hat, da war der Zorn Gottes drauf. Und er hat es
Aber das Kind kann doch nichts dafür.
Nein, das Kind kann nichts dafür, da hast du recht. Das Kind kann nichts dafür. Und mancher Erwachsengeborene kann nichts für die Geschichte, in die er hineingeboren ist, nicht mancher.
Aber was ist, wenn ich jetzt, ich bete ja nur regelmäßig für meinen Neffen, weil ich meine, es belastet mit irgendeinem Sexdämon oder was das da ist. Also der macht ja Handlungen und ich denke, das ist auch durch meine Schwester, also irgendwie durch die ganze Schwangerschaft auch auf ihn gekommen. Weil ich bete ja nur immer und ich bete nicht.
Damit hältst du ihm die Tür offen. Ich habe ja auch das Gegenteil häufig erlebt, dass Menschen, die aus einem richtigen Horror kommen, wo Vater und Mutter also weite Irre gelaufen, dass Gott trotzdem die Hand auf ein Kind gelegt hat. Vielleicht, weil eine alte Oma für das gebetet hat. Und wer weiß, was das ist. Habe ich häufig erlebt, dass Menschen, die aus dunkelsten Familienverhältnissen kommen, solche gesegneten Menschen sind. Und ich bemühe mich immer, denen den Weg auch praktisch offen zu halten, auch in die Gemeinden offen zu halten. Und das ist ja auch das, was wir erlebt haben in dem Ghetto in Bulgarien, dass mitten in diesem absoluten Horror, wo ein Viertel der Jugendlichen völlig, völlig verpeilte Typen sind, also richtig besessen, psychisch krank, geisteskrank, degeneriert, durch Suff, durch Inzest, durch alles, was man sich nur denken kann. Mittendrin, mitten in diesem Terror, sind da Kinder, da weiß man, also das siehst du sofort, da hat Gott die Hand drauf. Die haben offene Augen, die haben einen lebendigen Geist, die sind in der Lage, Gutes anzunehmen und darin zu wachsen. Ich sage mal nur ein Beispiel, meine Frau ist selber in einer sehr schwierigen Familie aufgewachsen. Extrem kompliziert, weil Okkultismus die über Generationen beherrscht hat. Da hat sich eine alte, über 70-jährige Frau um sie gekümmert, eine Katechetin, die sie immer eingeladen hat. Und meine Frau hat als Kind diese Geborgenheit, und zwar die Geborgenheit Gottes, in dieser alten Frau erlebt. Und hat sich hingezogen gefühlt. Und ist die einzige aus der ganzen Familie, die sich Gott zugewandt hat. Genau, das sind geheimnisvolle Dinge. Das kann man oft nicht erklären, wie jemand so einen Weg aufgemacht kriegt. Mitten aus solchen schwierigen Verhältnissen. Und andere, da ist es also so nicht. Das ist auch unsere Verantwortung als Gläubige, dass wir für Menschen beten, die in solchen Verirrungen und Gebundenheiten sind. Aber es gehört auch dazu, dass wir uns aktiv solchen Dingen entgegenstellen. Es hat mein Herz gerührt. Der erste Pfarrer, den ich erlebt habe als wirklich ein Gottesmann, das war in Binz, der gewagt hat, ein älterer Herr, einer von diesen Volksmissionaren, die noch von Leuten wie Niemöller und so gelehrt waren, also die selbst im Dritten Reich verfolgt worden waren, ein Mann voller Liebe, der eines Sonntags predigt und weint und verzweifelt ist über das, was zu DDR-Zeit noch, was das Volk an Blutschuld auf sich lädt, wegen der damals freigegebenen Abtreibung. Die DDR ist ja 78 erst freigegeben worden, die ersten Jahre war das noch nicht so doll. Und dann ging das los, Anfang der 80er war das mit einem Mal, da gehörte Abtreibung, also ich sage mal wirklich zur Geburtenregelung und so wurde es auch angepriesen. Ich habe selbst Schulkameradinnen gehabt, die dann in der Schulzeit oder unter Lehrer dann einfach Kinder abgetrieben haben. Das war so selbstverständlich. Kein Mensch hat mir danach gefragt. Da gab es noch keine Beratung oder Empfehlung oder Hilfestellung für die Mütter, die Kinder abzutreiben. Das wurde als Emanzipation, als Selbstbestimmung der Frau gefeiert. Welche Verheerungen das nach sich gezogen hat, das haben viele lange nicht wahrhaben wollen. Und Da habe ich das mal gehört, dass ein Pfarrer seine Gemeinde eindringlich warnt, auf diesen Weg zu gehen oder dort gar weiterzumachen. Und ich, dass das gezündet hat damals. Aber seit der Zeit ist es für mich auch ein wichtiger Punkt, dass wir zu diesen Verirrungen unseres Volkes nicht schweigen. Und ich habe Frauen erlebt, die Jahre später noch so gequält waren von dieser Erfahrung, die das weit verdrängt haben. Ich habe nur noch, ich glaube, die einzige noch genauso zerstörerische Sache, die ich erlebt habe bei Menschen, war sexueller Missbrauch. Ansonsten ist Abtreibung verwüstet die Seelen der Betroffenen. Und wie gesagt, die Verantwortung sieht Gott bei dem entsprechenden Mann. Dass wir nicht denken, wir sind da raus und sagen, ja, wir haben damit nichts zu tun, das ist ja nicht in unserem Bauch passiert.
Ich merke das ja auch an meiner Schwester, die sich hängen lässt und sehen lässt. Und da ist, du hast ja auch gesehen, man kommt nicht ran an ihr. Sie, damals, ich meine, zwischendurch war mal so, wo ich gedacht habe, jetzt, da hat Gott wirklich eine Situation geschafft, da ruft die mich mitten in der Nacht an, hast du für uns gebetet? Ich denke, jetzt will ich, na, wollte nicht, aber sonst ja, und sie wusste, mit dem Wort beten hast du für uns gebetet, dass wir wären jetzt tot, weil die Bude fast abgefackelt wäre. Und das war, ich sage, schau an, so macht das Gott, wie sie mir das auch erzählt hat, aber jetzt erzähl ihr, wie es in der Kinderbibel und bin.
Und das ist zu. Also das sind schwere Hypotheken, die Menschen da auf sich laden. Und deswegen sage ich nochmal, wer das weiß aus seiner Familiengeschichte, dass Mord, dass Totschlag, dass Abtreibung stattgefunden hat, der muss das auch stellvertretend vor Gott aussprechen. Das ist das, was uns Gott als gnädigen Weg gibt. Es gibt verschiedene Beispiele, man nennt das Fürbitte, dass man die Schuld anderer wie die eigene auf sich nimmt und in der Familie ist man damit immer mit befasst. Und hat man auch Autorität, das so, ja.
Also wenn man eine Tante oder so, wo man das weiß, es wurde ja damals auch etwas geschrieben. Aber man weiß es nicht genau, also weil es nicht ganz genau.
Nee, es ist nicht so, dass einen das dann selber betrifft. Aber es ist nicht so, dass wenn das nicht, ich sag mal, wenn man nicht blutsverwandt ist, dass man damit darunter steht, aber wenn man es weiß und schweigt dazu, dann hat man an solchen Sünden teil. Der zweite Punkt, der da in dem Zusammenhang steht, ist in Vers 6, die Seele, die sich zu den Toten beschwören und den Wahrsagern wendet, um ihnen nachzuhören, wie derselbige Seele werde ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Und da haben wir, ich hatte ja vorhin gesagt, was hat das Ganze mit Sexualität zu tun? Einmal eben die Abtreibung ist damit genannt, und zwar vorneweg. Und das zweite, der Götzendienst, und der hat, das werden wir im ganzen Alten Testament wiederfinden, nach göttlichem Befund immer diesen Ausdruck, den Götzen nachhuren. Das heißt, Götzendienst wird immer mit einem sexuellen Terminus beschrieben, oder häufig, nicht immer, aber häufig. Ja? Warum ist das so? Was bedeutet das? Weiß das jemand?
Was hast du gesagt? Wie heißt das? Mit einem sexuellen
Terminus, also mit einem sexuellen Begriff. Ja. Warum ist das so? Ja. Ersten Gründerbrief, Kapitel 6, wie ist das? Heißt das, wer mit einer Hure verkehrt, wird ein Fleisch mit ihr. Das heißt, der wird eins. Sexualität ist Vereinigung, aber nicht in dem Sinne wie Wiedervereinigung oder sowas, wie man das jetzt nach der Wende hatte, sondern ein wirkliches Einswerden. Jegliche Sexualität hat ungefähr denselben Charakter, als ob zwei Flüsse zusammenfließen. Man kann, wenn der eine sehr dreckig ist oder dem anderen irgendwelche Farbe reingekippt worden ist, die Spur des einen vom anderen zwar noch eine Weile erkennen, aber man kann sie nicht trennen. In dem Moment, wo das zusammengeflossen ist, ist das Wasser eins. Man kann es nicht mehr auseinanderschaufeln und sagen, das kommt hier von dem und das ist von dem. Genau dasselbe macht eine sexuelle Begegnung mit zwei Menschen. Die fließen ineinander. Und ich meine nicht nur körperlich, sondern das ist eine Sache, die werden eins. Die kann man nicht mehr behandeln, als sind sie nicht zusammen gewesen. Ja, da ist was passiert. Und denselben Effekt hat Götzendienst, Wahrsagerei, Totenbeschwörung. Das macht den Betroffenen mit dem Götzendiener und mit dem Götzen eins. Deswegen der Begriff Nachhuren. Das hat auch noch eine zweite Funktion, weil die Beziehung zu Gott im Alten Testament sehr häufig im Neuen Testament wiederum mit einer Ehe beschrieben wird. Wir haben in den Propheten ganz viele Beispiele, wo Gott sich als Mann und das Volk als die Frau oder die Braut bezeichnet. Und dieses Bild ist durchgängig durch die ganze Bibel. Im Neuen Testament Jesus Christus und die Gemeinde als seine Braut. Also gläubig zu werden heißt oder bedeutet, sich wie eine Frau auf einen Mann ganz einzulassen. Von daher sind Frauen, was den gelebten Glauben betrifft, eigentlich immer im Vorteil. Sie haben von ihrem Wesen, von ihrer Geschöpflichkeit her, das in sich, die leben das praktisch natürlicherweise, was man als Mann erst lernen muss. Also die Beziehung eines Gläubigen zu Gott ist die Beziehung einer Frau zu Mann. Man gibt sich ganz hin. Und mit den anderen Götzen oder mit irgendeinem anderen Gott sich einzulassen, ist dann wie Hurerei, wie Ehebruch. Als ob man dieses Verhältnis, in diesem Verhältnis die Treue aufgibt. Und das macht was mit demjenigen. Insofern ist sämtlicher Aberglaube, jegliches Okkulte eben nicht beliebig, dass man sagt, naja, ich habe das mal probiert, naja, war nicht toll, ist aber auch nicht schlimm. Das stimmt nicht. So wie Fremdgehen, was mit dem Paar macht, nämlich es reißt auseinander und es ist hinterher nicht mehr so wie vorneweg. Es gibt immer eine Heimlichkeit im ungünstigsten Fall und im günstigsten eine offene Geschichte, mit der man noch umgehen kann oder umgehen muss dann. So passiert dasselbe, wenn man sich neben Gott mit irgendwas anderem eingelassen hat oder einlässt. Es belastet das Verhältnis zu Gott schlimmstenfalls auf Lebenszeit. Eigentlich selbst darüber hinaus. Wenn wir nicht wirklich Buße tun, umkehren, uns wegwenden, bewusst, erklärtermaßen, verzeugen, von allem, was mit irgendeinen satanistischen Sache zu tun hat, mit Wahrsagerei, mit Besprechen, mit Handlinien lesen und dieses ganze weite Feld mit Tischrücken und was weiß ich alles. Solange wir damit irgendwas zu tun hatten und bekennen das nicht als unsere Sünde vor Gott, hält uns das von ihm fern. Das sagt dieser Vers. Da kann man nicht Kompromisse schließen und sagen, nee, ja, ich habe das bloß mal aus Spaß gemacht und mein Horoskop, das lese ich bloß, naja, mal so, ich meine das eigentlich nicht so. Und immer bleibt ein bisschen hängen. Das sind Sachen, von denen müssen wir uns so strikt fernhalten, wie von geschlechtlicher Untreue. Dann kommen wir zu dem Kern. Nee, kommen wir noch nicht. Es gibt noch einen Punkt, der da vorgeschaltet ist. Vers 9. Aber bevor ich zu dem Vers 9 komme, möchte ich noch auf das eingehen, was Horst vorhin bemerkt hat. Dieses ganze Thema, und damit schließe ich das ab, was ich eben gesagt habe, wird ja hier verbunden mit dem Begriff der Heiligung. Heiligung ist ja aus unserem heutigen, oder Heiligsein ist ja aus unserem heutigen Erfahrungsschatz eigentlich verschwunden. Man hört was von der heiligen Elisabeth, 800-Jahr-Feier, und von, manche wissen was vom heiligen Georg und so. Das ist irgendwas von ganz früher so. Wenn man alte Bilder anguckt, dann sind das Leute, die hier so ein Kränzchen so über dem Kopf schweben haben, so einen Heiligenschein. Denken hat eigentlich mit unserem Leben heute nichts mehr zu tun, oder? Ja, zum Beispiel. Oder zu Weihnachten hätten wir was von den heiligen drei Königen. Bitte? Ja, das ist das Fest der, genau, Dreikönigstag. Aber meistens wird es in die Weihnachtsgeschichte reingebastelt. Heilig bedeutet, und das hat mir geholfen, als mir das vor Jahren jemand erklärt hat, dasselbe wie in der Gaststätte das Schildchen reserviert. Da ist ein Tisch, da steht ein Schild drauf, steht nur drauf, reserviert. Da steht nicht betreten verboten oder bitte nicht Platz nehmen oder so, ein Wort reicht, reserviert. Da kann man sich dann auch aufregen und fragen, für wen denn und kommen die später, vielleicht kommen wir nicht vorne weg. Aber wenn das, sobald das Schild draufsteht und wenn das niemand wegräumt, dann ist dieser Platz tabu, weil da kommt jemand. Dem gehört der Tisch dann. Und das ist, was Heiligkeit bedeutet. Ein Schildchen auf unserer Stirn, auf unserem Herzen, da steht drauf, reserviert für Gott. Das ist gemeint. Und das wird eben in diesen Zusammenhang gestellt. Diese Heiligkeit, diese Reservierung wird verletzt durch diese Dinge, die hier vorgeschaltet sind. Unsere Reservierung für Gott wird dadurch beschädigt, dass wir irgendwelche Blutschuld auf uns haben oder uns mit irgendwelchen abergläubischen Kram eingelassen haben oder aber ein schlechtes Verhältnis zu unseren Eltern haben, da kommen wir nämlich gleich drauf, oder aber in irgendwelchen sexuellen Verirrungen leben. Und das ist sowas wie der Kernsatz heute Abend. Diesen letzten Satz könnte sich am liebsten jeder aufschreiben. Ich sage das nochmal. Unsere Heiligkeit oder Heiligung, oder man kann auch das schreiben, unsere Reservierung für Gott, wird beschädigt durch, oder beschädigt ist noch fast ein Ausdruck, der zu wenig ist, zerstört durch, bitte?
Reservierung für Gott.
Wird zerstört durch Anstrich Blutschuld, Anstrich Götzendienst Okkultismus, Anstrich Rebellion gegen die Eltern, Anstrich sexuelle Verirrung. Braucht jemand einen Stift? Sexuelle Verirrungen. Das, ihr Lieben, ist ein wichtiger Punkt. Ich sage das nochmal praktisch. Es gibt immer wieder Leute, die sehnen sich nach Gott. Die hören hier davon. Die sind damit nicht aufgewachsen. Die merken irgendwann, das ist nicht bloß Gespinne, das ist ja bei den anderen irgendwie zu spüren und es ist ja bedeutsam für ihr Leben, aber ich selber komme da nicht dazu. Und dann ist es, dann sind das diese vier Ausschlussgründe. Wer auf einem dieser vier Gebiete, die ich eben genannt habe, festhängt, kann nicht. Das sagt zumindest die Schrift. Vers 8. Der ist wie abgeblockt. Ich sage mal, als ob da eine Glaswand dazwischen ist. Man will hin, rennt dagegen, kommt nicht weiter, wundert sich, warum eigentlich, sehe das. Will dahin und ich komme nicht durch. Dann muss das zuerst bekannt werden. Nochmal, alles was mit Blutschuld zu tun hat, und zwar nicht nur mit eigener. Ich rechne übrigens auch dazu, wo wir andere Menschen verletzt haben, und zwar körperlich verletzt haben. Das sind auch Ausschlussgründe. Das geht so weit, dass Gott sagt, wer eines Menschen Blut vergießt, dessen eigenes Blut soll durch Menschen vergossen werden. Wir machen uns richtig kaputt, wenn wir entweder Schlägertypen sind oder uns haben in irgendeiner Weise dazu rauslocken lassen, dass wir Menschen an ihrem Körper so beschädigen, dass ihnen entweder Körperteile fehlen, also Augen, Zähne ausgeschlagen werden, oder wenn wir sie so verletzen, dass Blut fließt. Das geht übrigens auch eine der vielen Dinge, die in unser Rechtssystem eingeflossen sind. Ich habe das ja immer schon wieder gesagt, es reizt mich mal, unser gesamtes Gesetzespaket durchzugucken, inwiefern das biblische Wurzeln hat. Und wir werden merken, alles, das gesamte alte bürgerliche Gesetzbuch fußt praktisch ausschließlich auf der Bibel.
Das mit dem Blutvergießen gilt es auch für als Kinder, als Gongerschläger, man sich doch manchmal ein bisschen, dass man, also sagen wir mal, angekratzt, ein bisschen mehr Blut fließt.
Ja, also würde ich genau da reinrechnen, weil gerade in der Kindheit wird ja mit einer Grausamkeit agiert oft. Ich meine nicht, das, nicht so sehr das Fahrlässige, sondern das, wo man sich richtig verbeißt, also richtig, ich sag mal, aus tiefstem Herzen kämpft. Und weil man das noch schlecht einschätzen kann, welche Wirkung das hat, da fließt eben auch leicht Blut. Da bin ich so dankbar, dass das wieder ein Elternhaus hatte, das hat uns sowas von defensiv erzogen. Ganz klar, es ist besser, die Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun. Wenn du geschlagen wirst, halt die andere Wange hin und so weiter. Das ist wirklich buchstäblich so, bin ich gelehrt worden. Das hat mich bewahrt vor solchen...
Ja. Ja, das ist immer so, wenn sich einer schlägt, halt in die andere Wange hin, ist ja eigentlich sozusagen, damit er verblüfft ist.
Das hat die eigenartige Nebenwirkung, wenn man das wirklich so macht, wie das gesagt ist, dass einen das schützt.
Aber ich denke mal so, wenn man nicht so, also noch nicht so lange im Glauben ist, und man wird wirklich geschlagen, dann denkt man nicht dran, das ist für mich so.
Also, ich sage mal, warum das so ist. Wenn ich das gelernt habe, dass ich eben selber nicht schlagen darf, dann verhalte ich mich grundsätzlich defensiv. Dann provoziere ich auch nicht so. Ganz klar, also das macht was mit unserer Seele, mit unserem Charakter. Ja?
Wie ist das im Boxsport? Das gilt dann die Breitschaft weiter, weil das ja so ein Fetting
ist. Tja, Sport ist Mord. Es ist so eine Geschichte, ich weiß nicht, ich habe mir ja manchen Boxkampf mal angeguckt. Ich erlebe häufig, dass der Betroffene dann irgendwas, wo der Sportliche aus dem Blick verliert und das dann in wüstes Gekloppe kommt, also ein richtiges Lauern, den anderen zu verletzen. Da, denke ich, geht es auch an das Gefährliche. Ich sag mal, wenn man jetzt mal kappelt miteinander und man reißt dem anderen irgendein Stück Haut auf mit dem Fingernagel oder was, das will ich nicht als Blutvergießen sehen. Also es gibt auch Ungeschick einfach, ja.
Meist ist ja so, dass derjenige das, dann sich hunderttausendmal entschuldigt, weil für ihn selber das unverhofft gekommen ist, ne? Dass er dem anderen verletzt hat.
Aber ich sehe eher das andere, diese Blutrünstigkeit oder was ich häufig höre, auch wenn wir Schulprävention und sowas gemacht haben. Ja, also ich habe meinen Kindern eingeschärft, lasst euch ja nichts gefallen. Ehe ihr geschlagen werdet, schlagt lieber zuerst und tretet so ordentlich zusammen und so. Ich bin ja immer neu fassungslos, dass man solche Regeln an die Kinder weitergeben kann. Und weiß, wie weit derjenige von Gott entfernt sein muss, um solche Regeln zu geben, und wie er damit sein eigenes Kind von Gott weiter aktiv entfernt.
Ich habe eine Frage, ich bin jetzt wirklich, ich bin 15 Jahre alt, dann kommt 13 Jahre, so 15 Jahre, ich kann mich schützen und dann tritt ihm ins Gesicht, und noch mal ins Gesicht, und ich mache schon nichts, ich mache schon Duckhäuschen, dann könnte er treten, und es dann zeigt sich so an, oder?
Ich halte das sich wehren für eine legitime Möglichkeit. Aber Nee, das funktioniert nicht. Duckmäusern funktioniert nie. Wenn, dann ist es eine offensive Deeskalation. Ich bin ja seit Jugend auch Zwischenkämpfende gegangen. Das erzählt, ich habe da meine wichtigsten Erfahrungen damals in Binz gemacht, zwischen 20. und 25. Lebensjahr, da haben sich buchstäblich vor meiner Tür haben sich Leute umgelegt. Und einmal im Monat war so ein Terror, dass nämlich die einheimische Gang, das waren alles so eine Schlägertypen, die alle schwerst tätowiert und langjährige Haftstrafe hinter sich hatten, wie so ein Hengstrudel, was keine Studien abgekriegt hat, so haben sie sich immer verhalten. Und die haben sich regelmäßig mit den Soldaten oder Fallschirmjägern oder sowas geschlagen, aber eben nicht nur geschlagen. Da wurden Messer gezückt, auch zu DDR-Zeit. Und da haben sie sich gegenseitig umgelegt. Und es war, ich habe das immer gemerkt, dass das war immer samstags, freitags am Sonntag, wenn der Lärmpegel, der immer von dieser Kneipe ausging, stieg. Ich war sofort in meine Schuhe, bin rausgerannt und war dazwischen. Und das hat mir sehr geholfen. Ich bin nicht ein einziges Mal angegriffen worden. Obwohl die waren hoch, die haben richtig Blut in der laufenden Augen gehabt. Also manchmal.
Aber heißt das nicht auch irgendwo, man soll sich nicht in einen Streit hinein.
Der nicht dein nichts angeht. Das ist richtig, das heißt es. Das heißt es. Richtig. Die sind sich dann einig und man kann. Also das war damals meine Berufung, das waren meine ersten Erfahrungen auch mit suchtkranken Leuten, dazwischen zu gehen. Eben von Jesus zu erzählen. Mensch, Jungs, mach doch nicht. Guck mal, ABV wartet schon hinter der Ecke. Willst du gleich wieder im Knast? Lass die doch. Dann haben sich gegenseitig provoziert, auch wie kleine Kinder sind, ja. Komm, lieber Seite. Und man hat nach dem ersten, zweiten Mal Respekt. Der hat sich sonst solchen Hühnen entgegengestellt. Der eine, der hat einen Spitznamen Hühne, der war wirklich 2 Meter und ein bisschen. So eine Arme, wie ich noch nicht mal Beine hatte. Dann hat er so eine Art Adjutant, der hat immer den Provokateur gemacht. Ja, wenn sie den das erste Mal ins Gesicht gehauen hatten, dann waren die anderen heiß genug, um dann über die Herzen zu fallen. Ja, dann waren sie als Rudel dann unterwegs. Dazwischen. Ja, wie denn? Die Liebe des Christus drängt uns. Was sonst? Gott hat die Leute genauso lieb. Ja, ich kann ja nicht einen Knüppel nehmen und die auseinandertreiben. Was soll das? Das Kreuz dann, ja. Was das sagt, um nochmal zurückzukommen, das sind Dinge, die hindern. Also Blutschuld ist ein Hinderungsgrund. Eben das Zweite. Und zur Blutschuld gehört eben auch alles, was mit Abtreibung und solchen Dingen zu tun hat. Das Zweite. Götzendienst. Das Dritte. Darauf kommen wir. Jedermann, der seinem Vater oder seiner Mutter flucht, soll gewisslich getötet werden, er hat seinem Vater oder seiner Mutter geflucht. Damit ist sein Blut auf ihm. Oder Blutschuld auf ihm. Und da sind wir drittens an einem ganz kitzlichen Punkt, der uns von Gott entfernt, und zwar ein, ich nenne das mal ganz moderat, ein ungeklärtes Verhältnis zu unseren Eltern.
Und was ist denn, aber mein Papa nicht so reizt, dass ich nicht mehr anders kann, also mich nicht anders gewissen wählen zuweist, dass ich habe
meinen Vater wirklich arg beschimpft. Dann macht er sich, dann macht er sich schuldig. Natürlich. Dann macht sich der Vater schuldig, aber das nimmt uns doch nicht die Verantwortung weg. Ich sage das mal, ihr Lieben. Jeglicher Loyalitätskonflikt, den es auf der Erde gibt, hat seine Wurzel in der Eltern-Kind-Beziehung. Also jeglicher Konflikt, in dem Menschen mit ihrer Treue, mit ihrer mit der Bereitschaft zur Unterordnung entsteht, ist aus diesem Urkonflikt zwischen Eltern und Kindern. Und ich bin da nicht blauäugig. Manche haben so ein scheiß Elternhaus. Die haben so eine grausamen Typen als Erzieher. Man kann oft nicht Vater dazu sagen, weil es auch häufig noch nicht mal die Väter sind, sondern irgendwelche Stieftüten. Ich denke fast, dass das mit die effektivste Methode ist, um ein Kind von Gott endgültig abzuschotten. Wenn ein Elternhaus so grausam, so bösartig ist, dass ein Kind dazu gebracht wird, in so eine Grundrebellion hineinzukommen. Denn das, was hier in diesem Vers bezeichnet ist, kann man in ein Wort fassen, und zwar Rebellion. Also wer Vater oder Mutter flucht, das heißt nicht, der mal sauer ist. Das kommt überall vor. Das heißt auch nicht, dass man nur von klein an immer in tiefste Übereinstimmung mit seinen Eltern sein muss, um überhaupt eine Chance zu haben. Das meint tatsächlich diesen Extremfall, dass man sagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist es. Ja. Also, dir wünsche ich die Pest an Hals oder irgend so diese Geschichte. Ja. Das bedeutet nämlich, wenn ein Mensch in seinem Elternhaus nicht Respekt lernt, und zwar gegenseitigen Respekt, wird er höchstwahrscheinlich ein Leben lang gegen alle Autorität kämpfen. Menschlich wie göttlich. Wenn er nicht umkehrt, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich sage das mal gerade euch Jungs, die ihr aus schwierigen Familien gekommen seid, auf die das zutrifft, so wie ich das eben beschrieben habe, dass man keinen Respekt erlebt hat und dass man frühzeitig gelernt hat, auch nicht niemanden zu respektieren. Ihr müsst da umkehren, um eure Willen, um Gottes Willen. Der eigenartige Nebeneffekt, dem begegne ich häufig, dass Leute sagen, was brauche ich Gott? Wenn ich mich nicht um mich selber kümmere, hilft mir sowieso keiner. Und das ist noch eine milde Form. Es gibt Menschen, die wüten dagegen. Und das ist noch nicht das Schlimmste. Es gibt Menschen, die lästern. Das ist das Schlimmste. Das ist ein Punkt, der macht es dann oft endgültig zu. Die lästern. Bitte? Ging noch? Ja. Also ein Mensch, der noch gegen Gott wütet oder der sich beklagt oder sowas, das ist viel Hoffnung. Aber wenn einer so eine eiskalte Haltung einnimmt.
Gibt es da noch so eine Journalisten werden oder so?
Ja.
Also es sind nicht so, ist egal, aber es ist nicht schlimm, wenn man sagt, wenn man enttäuscht enttäuscht über Gott ist. Und man bleibt auch aufgeregt, wenn man nicht.
Nee, du, das halte ich schon für eine ganz gefährliche Sache, weil man sich dann selber schon an diese Stelle setzt. Also, legitim ist, sagt, ich bin traurig. Ich verstehe es nicht, warum Gott so handelt, aber ich kann ihm keine Vorschriften oder Vorwürfe machen, denn dann stehe ich schon über ihn. dann heißt nämlich, ich habe Recht und er hat irgendwas versäumt. Und das ist nie der Fall. Er versäumt nie was. Es gibt einen Haufen Menschen, mich durchaus eingeschlossen, die in bestimmten Situationen oder sogar dauerhaft ihn überhaupt nicht verstehen. Aber das ist nicht sein Problem. Das ist unseres.
Dann möchte ich Männer umgebracht werden, die noch eine Familie haben und so. Und war ich auch gemacht, wenn ich kann das verschätzen und will das für mich geholfen werden. Also.
Nee, das kann man so auch nicht sagen, weil ich denke, ich sage das wirklich so, es gibt Märtyrer, die sollten es nicht werden. Es gibt eine passive Ergebenheit, die ist einfach falsch. Und ich fürchte von früher Christenheit an, dass Gott Petrus aus dem Gefängnis befreit, statt ihm dem Tod zu überlassen, zeigt, wie Gott wirklich handeln will. Und es gibt gerade auch in Ländern, wo solcher Druck ist, einfach auch unter Christen viel. Wenn ich es Dummheit nenne, ist es wahrscheinlich zu stark. Ich nenne es dann wenigstens mal ein Mangel an Weisheit. Kein Christ ist verpflichtet, sich selber zu opfern. Was soll das? Das wird manches Mal so erzählt oder verherrlicht, als ob das die richtige Haltung wäre. Ich habe letztlich mal von einem jungen Mann gehört, am liebsten wäre ich schon in der Herrlichkeit. Denke ich, hat er hier noch genug mehr zu tun? Hat Gott nichts mehr zu tun mit uns? Die ganze Welt ist so schlecht, nur und? Dann tu doch was dagegen. Das gibt so eine falsche Haltung der Bescheidenheit und der Selbstopferung. Das ist keine christliche. Und zwar kann man das an Jesus lernen. Ausdrücklich heißt es, dass er sich den Juden mehrfach entzog, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Da denke ich manches Mal, oh, drei Viertel der Christen hätten da schon gesagt, oh Herr, jetzt opfere ich mich. Das war überhaupt nicht dran. Wer sind wir denn, dass wir uns opfern könnten oder dürften? Oder sind die Stunden des Tages nicht 12? Das heißt, die Zeit auszukaufen. Keiner von uns hat ein Recht, sein Leben abzukürzen oder zu verschlusen. Wirklich, es ist, Gott braucht uns. Gott gebraucht uns. Er will, dass wir uns mit unserem ganzen Sein und Haben und mit unserem Körper, mit aller Kraft ihm zur Verfügung stellen. Und nicht, dass man so abgeschlafen zu irgendeinem so frommes Zeug ablässt. Und so, oh, ja, er würde schon richten. Ja. Das ist keine christliche Haltung. Aber das geht oftmals auch auf diese familiären Konflikte zurück. Das kann doch frühzeitig schon abgeschlafen werden. Also dass sie nicht trainiert werden, sondern dass sie entmutigt werden und denken, ja, es kommt ja gar nicht auf sie an. Welt läuft auch ohne sie weiter. Naja, sucht man sich mal einen schönen warmen Platz auf der Ofenbank und wartet, wie das denn draußen ist. So eine russische Haltung. Die Russen haben gesagt, die russische Seele funktioniert so. Ivan liegt auf der Ofenbank. Wartet, bis irgendein großes Heldentat zu verbringen hat. Da geht er raus und tut die Heldentat. Um sich dann wieder auf die Ofenbank zu legen und zu sterben. Also, wenn er alt geworden ist. Einmal was Großes tun. Es gibt ganze Völker, die so eine Haltung haben. Gott sei Dank, das ist eigentlich hier nicht so sehr. In Deutschland ist man mehr fleißig und versucht sich einzusetzen. Aber ein bisschen russische Haltung findet man hier und dort auch, gerade unter Gläubigen. Nochmal, dieser Punkt ist so existenziell wichtig, wird uns nämlich an vielen Stellen in der Bibel gesagt. Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir wohl geht und du lange lebst dafür. Verflucht ist, wer seinen Vater schlägt. Verflucht ist, wer seine Mutter schlägt. Das sind ganz klare Anweisungen. In Auge, was seinen Vater oder seine Mutter verachtet, das sollen die Raben ausfressen. Also,
ja, aber was ist, wenn es zum Beispiel, wenn es von zu Hause auf nicht gelernt wurde, oder wenn es
ja, das ist, dürfte ja die Regel sein, gerade bei ungläubigen Eltern ist das ja die Regel, dass man solche Dinge leider, ja, leider nicht mehr mitkriegt. Ja, dann wird es Zeit, dass man das anders lernt. Das wird, ja, eben. Eben. Und es ist schön, ne? Jetzt ist es, so ist es schön. Viel besser. Man hat am Anfang vielleicht gar nicht die Hoffnung und denkt, das wird sowieso nichts. Man hat so viel schlechte Erfahrungen schon gemacht. Aber das ist eine Herausforderung.
Ich merke, wenn ich also es geht nur, wenn ich angefangen habe zu vergeben,
ja,
meinen Eltern für das, was ich meine, ist mir Unrecht widerfahren. Ich musste erst vergeben, das und dann konnte, also, dass ich mich dann auch verändere, um die selber auch um Vergebung bitten zu können.
Aber wisst ihr, was das Schlimmste ist? Dass diese Haltung den Eltern gegenüber, diese unversöhnliche Haltung den Eltern gegenüber, auch beziehungsunfähig macht. Das ist das Allerschlimmste.
Das merke ich bei meiner Schwester.
Ja.
Die ist immer noch unversöhnlich, also beide, Mutti und Andrea, ja, das geht einfach nicht und was macht sie da mit denen da unten, die wegen den Kleinen so, denn, ja.
Also ist es so, dass wenn jemand mit seinen Eltern im Stress lebt und nicht geklärt kriegt, dann führt man diese Kämpfe stellvertretend in der Beziehung weiter. Und wenn es dort nicht ausgetragen wird, dann zu den eigenen Kindern. Das sind solche krassen Dinge, das ist ja Teil auch meines Studiums, was ich dann als Familientherapeut hatte, diese familiären Muster, von denen man dann redet. Das ist so eingefleischt. Und deswegen sind diese Dinge, dass Gott uns das sagt, solche Gnade, dass man da rauskommt aus solchen Gebundenheiten, sonst wird das von Generation zu Generation verschleppt. Und manches Mal hat man einen Partner, der kommt aus einer anderen Welt, also da ist das dann friedlich zugegangen und der kommt nicht zurecht, der weiß gar nicht, was einem selber dann schadet. Ja? Das zumindest kann ich ändern. Also in solchen Fall, ganz praktisch. Ja. Doch, ich kann was ändern, und zwar ganz krass. Hier heißt es ja, jedermann, der seinem Vater oder seiner Mutter flucht, lädt Blutschuld auf sich. Das kann ich ändern. Wenn es keine aktive Versöhnung gibt, zwischen mir und meinen Eltern zum Beispiel, dann habe ich eine aktive Möglichkeit, gravierend was zu ändern, nämlich ich fange an, gut über sie zu reden. Das ist der Punkt. Also ich kriege Heilung dadurch, dass ich aufhöre zu fluchen. Dass ich, also Fluchen ist ja schlechtes Reden. Dass ich nur noch Gutes rede. Das heißt ja nicht, dass ich dadurch irgendwas in der Vergangenheit gedreht hätte. Ja, das Gute, ich muss nicht Böses schönreden. Ich muss nicht sagen, wenn ich früher gesagt habe, mein Alter ist sowieso immer besoffen, muss ich sagen, ach, ist das schön, dass er so ein gemütlicher Weintrinker ist oder sowas. Das ist Quark. Das meint nicht Gutes reden. Sondern ich lasse dieses Böse weg. Und benenne das Gute. Und wir werden merken, jeder Mensch hat irgendwo was Gutes. Wirklich. Und so kriege ich also ein fluchvolles Verhältnis verändert. Aktiv. Das ist ja das Geheimnis. Ich kann nicht warten. Wenn ich warte, bis der andere sich ändert, kann ich wirklich warten, bis ich schwarz bin. Also das ist
nicht. Ich merke das so an meinem Papa, wenn er nochmal was da was macht und so. Ja, begeistert.
Ja. Das ist manchmal trotzdem ein langer Weg. Brauchen wir uns nicht vormachen. Auch da dürfte die Regel gelten, so viele Jahre, wie Dinge eskaliert sind, so viele mag das dauern, bis sich das entspannt. wenn wir fleißig sind, im Gutes tun, im Gutes reden, dann wird sich das höchstwahrscheinlich schneller entspannen. Aber wenn wir so ein bisschen nachlässig sind und gehen einander aus dem Weg, dann wird es nicht unbedingt besser. Aber das ist ein wichtiger Punkt, ja.
Also, jetzt meine Frau, der lebt mich schon längere Zeit nicht mehr, das ist trotzdem für mich gut. Ich sage zur Familie, das probiert praktisch auch für mich erstmal, dass das wieder für ihn noch erzählt
wird. Also, ich sehe zwei Dinge.
Ich habe schon erstmal so eine Frage gehabt,
ja.
Erstmal das Negative benannt habe, aber dass das dann doch gleich so.
Dann ist es versöhnt, genau. Was nicht geht, und das ist ein wichtiger Punkt, da muss mich an was ganz Wichtiges. Wir dürfen nicht das Böse verdrängen. Das steht nirgends. Also Totschweigen, das geht nicht. Es gibt ja gerade, wenn Sucht eine Rolle spielt, so ein ganz eingefleischtes Verhaltensmuster, dass man sagt, darüber reden wir nicht. Der Arme, und wenn er vielleicht noch gestorben ist, lass ihn in Frieden ruhen und sowas. Und man hat diesen ganzen Frust in sich. Das muss man benannt haben. Das muss man auch mal benennen dürfen. Und sagen, das, was mein Vater hier gemacht hat oder meine Mutter dort getan hat oder wie sie geredet haben, das ist falsch. Das hat mich verletzt. Das hat Schaden angerichtet. Wahrheit ist Wahrheit. Aber damit abzuschließen, ist legitim. Nachdem man das so angeschaut hat, neu sortiert hat und sagt, okay, ich höre auf, mir und anderen was vorzumachen. Manche haben immer erzählt, was für eine tolle Kindheit hatten. In Wirklichkeit war die Hölle los und gab es mehr Prügel als zu essen. Und nach außen mussten sie immer nett und freundlich dazu tun. Da muss man aufhören. Man muss klar dazu Stellung beziehen und sagen, nein, es stimmt nicht, es war furchtbar, es war die Hölle. Und da wird man trauern, da wird man drüber weinen, da wird man wütend sein, endlich vielleicht auch mal wütend sein dürfen. Und dann darf man das abschließen. Und dann darf man Gott danken für das, was trotz dieses Horrors an Gutem gewachsen ist. Und wir werden merken, dass unsere Eltern oder Erzieher uns mehr Gutes beigebracht haben, als wir ahnen. Man braucht den Kopf für offen. Das war ja so das Gespräch, was wir am Freitag geführt haben. Also das ist ja mein Bemühen, das auch die Wahrnehmung überhaupt dafür zu wecken. Ja, vieles objektiv Gute wird, wenn man so viel schlechte Erfahrungen gemacht hat, gar nicht mehr als Gutes erlebt. Man denkt, wenn man, ich sag mal, oft hintergangen worden ist oder wenn man schäbig mit uns umgegangen ist, jede neue Erfahrung ist auch sowas. Also man traut gar niemanden. Ja, man denkt immer von vornherein immer nur Schlechtes. Ja. Und erlebt das dann auch wirklich so? Auch da gehört Gnade Gottes zu. Ich sage mal ein Beispiel, dass gestern Abend mich die frühere Mitarbeiterin anruft und mir Zeugnis gibt, das, was ich Ihnen damals gesagt habe, es stimmt, das zeigt mir, dass ein erneuertes Denken stattgefunden hat. Denn das, was ich damals gesagt habe, war ja nicht gegen Sie gerichtet, sondern einfach zur Warnung oder zur Klärung. Und dann kämpft man dagegen an und erzählt überall, das ist, als habe ich Ihnen irgendwas Böses getan. Jetzt, wo Sie diesen Weg zu Ende gegangen sind, setzt ein neues Denken ein. Das ist Gnade.
Ich glaube, ich habe ein, dass mein Vater entdeckt, was gut ist, was ich für ihn habe. Das kommt immer wieder in Erinnerung, wenn ihm was kaputt gegangen ist, oder vielleicht auch mir so, dann kam auch ein bisschen mit ihm nicht kaputt. Okay, das ist gerade, wenn du das nochmal willst und so.
Ja.
Ach schade, ich fand das so toll. Irgendwas ging da irgendwie daneben und ich dachte, ach schade. Und ich hätte bestimmt in dem Moment gedacht, so ein Scheiß. Und gesagt, ach schade, hast du einmal so etwas
gegeben. Ich auch los, ein Scheiße. Aber das ist immer so weiter.
Ja.
Ich kann so eine
Hände
bleiben, das ist fast toll.
Ja.
Das ist auch das, was man schon mal
und das, manchmal ist das vielleicht bloß ein Punkt, aber wenn wir weiter gucken, werden wir noch viele Punkte entdecken können. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das versöhnt uns mit unserer Geschichte. Das versöhnt uns ein Stück auch mit Gott. Und Gott versöhnt uns mit uns. Das ist nämlich, es ist ihm daran gelegen, dass wir nicht so zerrissen durchs Leben gehen. Das ist wirklich wichtig. Vierter Punkt, jetzt endlich nähern wir uns dem, was wir von Anfang an angestrebt haben. Aber, ihr Lieben, es ist die Mühe wert, dass wir diese anderen Sachen angucken. Und dass wir das in dem Zusammenhang sehen. Denn Sexualität lässt sich nicht so aus dem Leben rausreißen. Hat wirklich diesen Zusammenhang, wie er es hier gesagt hat. Ich schreibe das nochmal auf. Verhalten dass unser Verhältnis zu Gott blockiert. Erstens Blutschuld. Mord, Abtreibung, Gewalttat. Zweitens Aberglauben, Götzendienst. Kulte, Sekten und so weiter. Drittens, Rebellion. Ungehorsam. Ablehnung der Eltern, das nenne ich mal so, Rebellion, Ablehnung ist ja doch sehr nah, aber das ist so diese allgemeine Ablehnung der Eltern. Viertens, sexuelle Verirrungen. Und da gehen wir dann mal die Latte durch. Ja, ihr habt euch das doch schon vorhin aufgeschrieben. Ich habe doch den Satz zitiert. Vers 10. Wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau eines Mannes, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, dann sollen der Ehebrecher und die Ehebrecherin gewisslich getötet werden. Punkt.